Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Frederik Rother. Schönen guten Morgen. Das Budget nach dem Brexit. Heute wird in London der erste Haushaltsentwurf nach dem EU-Austritt Großbritanniens vorgelegt. Was drinsteht und welche politischen Signale damit gesetzt werden, dazu gleich mehr. Mit einem Schwenk nach rechts hat die konservative Spanische Volkspartei versucht, die Rechtspopulisten im Land auf Abstand zu halten. Ein gewagtes politisches Manöver, das wir näher beleuchten. Und in Frankreichs Norden ist das Ende der Bergbauindustrie immer noch spürbar. Aber es gibt Erfolgsgeschichten. Ein Museum zum Beispiel gibt der Region neue Hoffnung. Das Thema unserer Reportage am Ende der Sendung. Wie an jedem Mittwoch, an dem das britische Unterhaus tagt, stellt sich Premierminister Boris Johnson heute den Fragen der Abgeordneten. Soweit die Routine. Danach steht ein selten stattfindender Programmpunkt auf der Tagesordnung, der in Großbritannien aber aufmerksam verfolgt werden wird. Finanzminister Rishi Sunak präsentiert seinen Haushaltsentwurf. Es geht um geplante Steuern und die Ausgaben für das nächste Haushaltsjahr. Wichtige Themen also, über die auch in der britischen Presse schon seit Tagen diskutiert wird. Denn es ist der erste Budgetentwurf der Johnson-Regierung und der erste nach dem Brexit. Friedbert Meurer in London, Sie sind unser Korrespondent vor Ort und beobachten die britische Politik. Welche haushaltspolitischen Schwerpunkte erwarten Sie heute?
Also es wird eine Reihe von Schwerpunkten geben, vor allen Dingen, wie man die Brexit-Politik flankieren wird. Aber das war bisher die Annahme. Jetzt schiebt sich doch die Coronavirus-Krise ganz klar nach vorne. Die Regierung will und muss etwas tun, um zu verhindern, dass diese Krise in die Rezession des Landes führt. Rishi Sunak, der neue Finanzminister, Schatzkanzler, hat da die Erwartungen ehrlich gesagt ziemlich hochgeschraubt und gesagt, man sei gut vorbereitet.
From an economic perspective in particular, you know, we come at this in a very strong position to help anyone through a difficult period. We stand ready to give the NHS whatever it needs.
Also das Land stehe ökonomisch gut da, man werde über eine schwierige Zeit hinweg helfen müssen. Das Gesundheitssystem soll das bekommen, was es braucht, um die Epidemie zu bekämpfen. Man muss sich aber vor Augen halten, schon die Maßnahmen, um die EU-Verhandlungen der Brexit zu flankieren, kosten sehr viel Geld. Jetzt kommt das noch hinzu. Mal abwarten, wie die Regierung diesen Kraftakt stemmen will.
Ein wichtiges Versprechen in Boris Johnsons letztem Wahlkampf im Dezember war ja mehr Geld für Nordengland und Mittelengland. Ist damit auch zu rechnen?
Auf jeden Fall. Das ist das zentrale Versprechen dieser Regierung, das zentrale Versprechen von Boris Johnson. Damit hat er die Wahl im Dezember gewonnen, nämlich mit der Ansage, wir wollen die Lebensverhältnisse im Norden und in der Mitte Englands mit denen im Südosten und in London gleichstellen. Wenn man so will, war das die Ursache oder ein Teil der Ursache dafür, dass 52% 2016 vor allen Dingen eben in diesen Gegenden außerhalb von London für den Brexit gestimmt haben. Also was man weiß, es sollen 6 Milliarden Pfund, also etwa 7 Milliarden Euro mehr ausgegeben werden für ein schnelleres Internet. Wichtig auf dem Land, wichtig in den Städten im Norden und in der Mitte. Die Grundsatzentscheidung für ein neues Hochgeschwindigkeitszugnetz, extrem teuer, ist ja schon vor einigen Wochen gefallen. Aber die Details werden wir heute noch nicht erfahren. Wir werden insgesamt erfahren, wohin die Reise gehen wird, noch nicht die Einzelmaßnahmen im Detail. Und es haben außerdem schon viele Regierungen versprochen, die Lebensverhältnisse im Norden anzugleichen. Richtig geschafft hat es noch keine.
Unterscheidet sich denn die geplante Ausgabenpolitik von Johnson jetzt im Vergleich zu seinen Vorgängern May und Cameron?
Also Boris Johnson hat ja bei uns, glaube ich, in Deutschland das Image, dass er ein rechter konservativer Politiker sei. Das gilt nicht für seine Wirtschaftspolitik. Im Prinzip ist er ein linker Wirtschaftspolitiker. Jedenfalls das, was sich abzeichnet im Moment, läuft auf eine linke Wirtschaftspolitik hinaus. Und das wäre dann das Ende der Austerität von David Cameron, die er nach der Finanzkrise verordnen musste. Theresa May hat es auch versucht, schon umzuschwenken, einen Abschied von der Sparpolitik vorzunehmen. Also ganz klar mehr Investitionen, mehr Geld für die Einstellung neuer Polizisten, von Krankenschwestern. Insgesamt weiß Boris Johnson, Geld ausgeben macht populär, aber die Sparpolitik rigide fortzusetzen, so wie seit 2010, das würde ihn möglicherweise das Amt kosten.
Schauen wir nochmal auf Rishi Sunak, den neuen Finanzminister. Der ist ja erst seit einigen Wochen im Amt. Hatte er denn Zeit, sich einzuarbeiten? Und viel wichtiger vielleicht noch, trauen die Menschen ihm zu, die Herausforderungen zu meistern?
Also wirklich Zeit zum Einarbeiten hat er nicht gehabt. Er ist erst seit wenigen Wochen im Amt und steht jetzt gleich vor so einem Mega-Haushalt. Vorher hat es einen Machtkampf gegeben zwischen dem alten Schatzkanzler und Johnson, den der Premierminister natürlich gewonnen hat. Mir fällt insgesamt auf, und das wäre dann die Frage, traut man Rishi Sunak dieser Aufgabe zu? Es gibt hier einen Aufstieg von indisch- und pakistanischstämmigen Briten in der Politik. Sajid Javid, der alte Schatzkanzler, Sadiq Khan, der Londoner Bürgermeister, Priti Patel, die Innenministerin, also Top-Jobs in den Händen von Asians, wie man hier sagt, asiatischstämmigen Briten. Also bisschen voreilig, Sunak zu unterschätzen oder ihn zu einer reinen Marionette von Johnson zu erklären.
Einschätzungen und Informationen waren das aus London von unserem Korrespondenten Friedbert Meurer. Wir sprachen über den Haushaltsentwurf der britischen Regierung, der heute Mittag vorgestellt wird. Personalsuche, das ist das Stichwort bei der CDU, nachdem Annegret Kramp-Karrenbauer ihren Rückzug angekündigt hat als Parteichefin. Auf einem Sonderparteitag Ende April soll der neue Vorsitzende gewählt werden. Dessen Herausforderungen aber sind groß. Bei den Umfragewerten gibt es teilweise viel Luft nach oben. Der Umgang mit der AfD droht zur Belastungsprobe zu werden. Und auch die Frage nach dem richtigen politischen Kurs ist noch nicht abschließend beantwortet. In Spanien stand die konservative Volkspartei PP, das Pendant zur CDU, vor knapp einem Jahr vor ganz ähnlichen Problemen. Mit einem Schwenk nach rechts hat die PP versucht, diese Situation zu lösen. Wie gut das geklappt hat, weiß Oliver Neuroth.
Pablo Casado lächelt am Abend des 28. April 2019 bemüht in die vielen Fernsehkameras. Dem Chef der konservativen Volkspartei PP dürfte zum Weinen zumute gewesen sein, denn seine Partei hat ihren Stimmanteil bei der Parlamentswahl fast halbiert, von 33 auf knapp 17%. In absoluten Zahlen, die PP verlor die Unterstützung von rund 3,5 Millionen Spaniern.
Hace falta reconstruir el partido piedra a piedra.
Die Partei müsse wieder aufgebaut werden, Stein für Stein, nach diesen komplizierten Monaten, sagt Casado. Kompliziert war für die PP vor allem der Erfolg von Vox, einer Rechtsaußenpartei, gegründet von ehemaligen PP-Mitgliedern, die in Spanien einen rasanten Aufstieg hingelegt hatte. Tausende bisherige PP-Anhänger gaben bei der Wahl Vox ihre Stimme. Die Partei holte aus dem Stand 10%. Die PP habe die Orientierung in ihrer politischen Strategie verloren, sagt der Madrider Politikwissenschaftler Lluís Orriols. Die Partei zeigte zunächst keine Berührungsängste mit Vox. Anders als in Deutschland ging die konservative Volkspartei Spaniens auf die Rechtsaußenpartei zu, schloss Regierungspakte mit ihr in Regional- und Stadtparlamenten. In Spanien haben die rechten Parteien nie eine Art Sicherheitsabstand voneinander gehalten. Vox ist einfach ein weiterer Akteur, mit dem man nun zusammenarbeitet. Das haben wir inzwischen schon in vielen Landesteilen gesehen. So regiert die PP zum Beispiel im südspanischen Andalusien gemeinsam mit Vox und im Rathaus von Madrid. Gleichzeitig versuchte die PP, Vox thematisch auf Augenhöhe zu begegnen. Soll heißen, radikaler aufzutreten, im politischen Spektrum weiter nach rechts zu rücken. PP-Chef Casado spitzte seine Rhetorik zu und griff Ministerpräsident Sanchez von den Sozialisten in einem Ton an, den man bisher eher von Vox gewohnt war. Der Regierungschef ist der größte Verräter, den es in Spanien gibt. Er ist der größte Verräter der ganzen spanischen Geschichte, völlig unfähig zu regieren. Er ist illoyal und begeht Hochverrat an den Interessen unseres Landes. Es ging um Katalonien und Sanchez' Bereitschaft, mit den Unabhängigkeitsbefürwortern in einen Dialog zu treten. Mit der Katalonien-Krise ist Vox groß geworden. Sie betont so konsequent wie keine andere Partei die Einheit Spaniens. Anders als bei ultrarechten Parteien in anderen europäischen Ländern ist die Migration für Vox eher ein Nebenthema. Die Annäherung an Vox hat der konservativen Volkspartei PP kaum genutzt. Bei der Neuwahl des spanischen Parlaments im vergangenen November holte die Partei zwar gut 20% der Stimmen, ein Plus von 4 Prozentpunkten, doch Vox legte noch stärker zu und kam auf 15%. Für Politologe Oriol steht fest:
Intentar competir en unos temas.
Der Versuch, Vox bei Themen anzugreifen, die die Partei wiederum gesetzt hat, ist sehr schwierig. Die Konfrontation nach dem Motto, wer ist der Radikalere, ist eine Strategie ohne Zukunft. Ein konkretes Rezept, wie konservative Parteien in Europa mit der Bedrohung von rechts umgehen sollten, gäbe es nicht, sagt der Politikwissenschaftler. Nach seinen Worten können sie höchstens versuchen, die gesellschaftlichen Probleme aufzugreifen, die zum Erfolg der populistischen Kräfte geführt haben. Der Kurs der spanischen PP jedenfalls, sich den Ultrarechten politisch anzunähern, ist fehlgeschlagen. Bei ihren aktuellen Wahlergebnissen wackelt selbst der Status Volkspartei.
Die spanische Volkspartei und der glücklose Schwenk nach rechts. Oliver Neuroth berichtete aus Madrid. Die französische Region Hauts-de-France, auf die wir diese Woche schauen, kurz vor den französischen Kommunalwahlen, wurde hart getroffen vom Strukturwandel und dem Ende des Kohleabbaus. Die Folgen sind noch immer sichtbar. Die Gegend an der Grenze zu Belgien ist arm, in manchen Städten ist jeder Dritte arbeitslos. Aber auch hier gibt es Erfolgsgeschichten. In der Stadt Lens hat vor einigen Jahren zum Beispiel ein Ableger des berühmten Louvre-Museums eröffnet. Den stellvertretenden Direktor Luc Pirala freut das.
Das Kohlerevier liegt im Herzen der France Périphérique. So bezeichnen Soziologen die Randzonen, wo viele Menschen das Gefühl haben, der Staat habe sie aufgegeben. Unser Museum beweist das Gegenteil. Staat, Region und Gemeinden haben mit dem Louvre Lens ein ehrgeiziges Projekt verwirklicht, das die Gegend und die Situation der Bewohner verwandeln will.
Lui et chacun de ses habitants.
Viele Bewohner sind nämlich nicht Teil des klassischen Bildungsbürgertums. Einige können auch nicht lesen und schreiben. Diese Menschen will der Louvre Lens für sich gewinnen. Und er will das Image der Krisenregion aufbessern. Bettina Kaps mit der ganzen Geschichte.
Das Louvre-Museum in Lens ist flach, streng geometrisch und wirkt dezent. Von außen sieht man durch die gläserne Eingangshalle hindurch bis zu den Bäumen jenseits des Gebäudes. Einige Wände sind mit Aluminium verkleidet. Himmel und Wolken spiegeln sich in der silbergrau schimmernden Fassade, sodass sie mit der Landschaft zu verschmelzen scheint. Es ist Samstag, kurz vor 10 Uhr früh. Ein älteres Paar wartet fröstelnd auf die Öffnung.
Pour un rendez-vous café, mais on en sait pas plus.
Sie seien nicht gekommen, um die Ausstellung zu besichtigen, sagt die Frau, sondern für ein Treffen rund um einen Café. Genaueres wisse sie nicht. Christine Lemaire und Jean-Marc Boulet wohnen in der Nachbarschaft.
Wir stammen aus Lens. Wir sind waschecht von hier. Bis 1992 habe ich in der Mine von Moigny gearbeitet. Dann wurde ich in die Frührente versetzt mit einem Tritt in den Hintern. Da war ich erst 47 Jahre alt.
Später arbeitete Boulet als Leichenbestatter. Heute ist er Rentner und spaziert täglich durch den Landschaftspark rund um das Museum. Alte Schienen und Mulden im Rasen zeugen davon, dass es über einer ehemaligen Förderanlage erbaut ist.
Im Park habe ich eine Frau kennengelernt, die im Louvre Lens arbeitet. Sie hat mich eingeladen. Es geht wohl darum, was sie demnächst zeigen wollen. Ich bin gespannt.
Die Schiebetüren gehen auf. Eine belgische Besuchergruppe strömt in die Halle. Boulet und Lemaire werden in einen Saal geführt, setzen sich dort an einen langen Tisch. Außer ihnen hat das Museum noch ein Dutzend Rentner und Arbeitslose, aber auch Berufstätige versammelt. Ein Mann im Ringelpullover stellt sich als Projektleiter für die nächste Ausstellung vor. Sie heißt Soleil Noir, schwarze Sonnen. Der Kunsthistoriker fragt, welche Erwartungen der Titel weckt. Abendkleider, Trauer, Pfarrer in Soutanen, Gemälde von Pierre Soulages. Die Anwesenden haben viele Assoziationen. Jean-Marc Boulet wirkt zunächst eingeschüchtert, aber schließlich meldet auch er sich zu Wort, spricht von der Kohle und erzählt von einem schweren Grubenunglück, bei dem er unter Tage gefangen war. Am Rand des Saals sitzt ein jüngerer Mann in Sakko und Turnschuhen und macht sich Notizen. Luc Pirala ist stellvertretender Direktor des Louvre Lens. Die Region und ihre Bevölkerung seien integraler Bestandteil des Museumskonzepts, sagt Pirala.
Wir
sind ein etwas anderer Louvre. Unsere Ausstellungen werden aus der nationalen Sammlung bestückt. Aber zugleich stellen wir uns auf Menschen ein, die nicht die gleiche Kultur besitzen wie das Bildungsbürgertum in Paris. Die Testgruppe hilft uns, das Museum besser an dieses Publikum anzupassen. Die
Diapason des gens qu'on veut y attirer.
Das Engagement geht noch sehr viel weiter. Zusammen mit Vereinen, Schulen, dem Jobcenter und anderen Partnern entwickelt der Louvre Lens Methoden, um Ausgrenzung, Lese- und Schreibschwäche oder Arbeitslosigkeit zu bekämpfen. Das passiert auch in der Ausstellung, sagt der Museumsleiter und geht voraus in die Galerie du Temps. Vom Eingang der Zeitgalerie aus fällt der Blick in einen großen Saal. Hier sind Werke aus 5000 Jahren Kulturgeschichte ausgestellt. Der Kunsthistoriker umrundet einen Steinsockel mit Affenfiguren aus Altägypten, deutet auf die Statue eines Prinzen aus Mesopotamien. Einige Schritte weiter hängt ein Madonnengemälde von Botticelli. Und neben dem Ausgang ist Napoleon beim Ritt über die Alpen zu sehen.
Einige Arbeitslose absolvieren hier eine ungewöhnliche Übung. Sie wählen eine Figur aus und recherchieren ihren Lebenslauf. Sie sagen beispielsweise, ich bin Marc Aurel, ein römischer Kaiser, habe dies und jenes vollbracht. Das regt sie an, über ihre eigenen Fähigkeiten und Ziele nachzudenken.
Die Stadt Lens zählt 30.000 Einwohner. Der Louvre Lens zieht jährlich 450.000 Besucher an. Zwei Drittel stammen aus der hiesigen Region Hauts-de-France. Luc Pirala wertet das als Erfolg. Die Ansässigen seien die besten Botschafter und auch ein wichtiges Argument für die Finanzierung. Das Jahresbudget beträgt 15 Millionen Euro. 80% der Kosten übernimmt die Region. Jeweils 10% steuern das Departement und der Gemeindeverbund bei.
Le bassin minier, on est quand même au cœur de la France périphérique.
Das Kohlerevier liegt im Herzen der France périphérique. So bezeichnen Soziologen die Randzonen, wo viele Menschen das Gefühl haben, der Staat habe sie aufgegeben. Unser Museum beweist das Gegenteil. Staat, Region und Gemeinden haben mit dem Louvre Lens ein ehrgeiziges Projekt verwirklicht, das die Gegend und die Situation der Bewohner verwandeln will.
De le transformer, lui et chacun de ses habitants.
Die Testgruppe hat den Entwurf des neuen Ausstellungsplakats kommentiert und die Infoschilder zu den Exponaten geprüft. Jean-Marc Boulet und Christine Lemaire ziehen ihre Mäntel über.
Das Treffen war lehrreich, selbst wenn wir uns etwas verloren gefühlt haben.
Ich hätte nie gedacht, dass man zu einem Plakat, zu einem Titel so viel sagen kann.
Beide wollen wiederkommen. Vom Vorplatz aus zeigt Jean-Marc Boulet auf ein langgestrecktes graues Gebäude. In die ehemalige Arbeitersiedlung mit 10 Backsteinhäusern ist ein 4-Sterne-Hotel eingezogen.
Das Museum ist wichtig für unsere Region. Es zieht Touristen an. Ich sehe Autokennzeichen aus Holland, England, sogar der Schweiz. Die Leute kommen von überall her.
Ich sehe die Autos, weil ich oft passe. Es gibt Leute partout.
Der Louvre Lens, ein Erfolgsprojekt. Vorgestellt hat es Bettina Kaps. Morgen geht es in unserer Reportagereihe über Frankreichs Norden um ehemalige Zechen und Fördertürme und den Versuch, das Industrieerbe für Touristen zu erschließen. Das war Europa heute an diesem Mittwoch. Ich bin Frederik Rother. Vielen Dank fürs Zuhören und kommen Sie noch gut durch den Tag.